Ja. Wir sind in der Offenbarung. Und wir sind mitten in den sieben Sendschreiben, die der auferstandene Jesus Christus seinen Gemeinden schickt. Es sind Schreiben, die konkret in eine Situation hinein formuliert sind, in der jede Gemeinde dieser sieben Gemeinden steckt. Gleichzeitig haben wir gesehen, sind diese sieben Gemeinden auch ein Bild für die gesamte Gemeinde Jesu Christi zu der damaligen Zeit und darüber hinaus, über die Zeit hinweg, bis heute hin, bis zu dem Tag, wo er wiederkommt. Und wenn man sich diese sieben Gemeinden ansieht, wo am Anfang Jesus sagt, ich bin derjenige, der mitten in diesen oder unter diesen Gemeinden wandelt, das ist die Gemeinde, die Jesus am Kreuz für sich erkauft hat. Für die ist er gestorben, für diese Gemeinde, für diese sieben Gemeinden, für diese ganze Gemeinde, für uns. Und dann redet er mit jeder einzelnen Gemeinde und sagt, ich kenne dich. Und dann beleuchtet er das Leben jeder einzelnen Gemeinde. Und was da zutage tritt, das erstaunt mich einfach. Wenn ihr euch diese sieben Gemeinden alle zusammen mal anguckt, dann werdet ihr keine Gemeinde finden, die unsere Vorstellung von Perfektion erfüllt. Es gibt zwar zwei Gemeinden, die keinen Tadel bekommen, aber wie heißt es an Smyrna? Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Und du wirst gelästert und verfolgt. Nicht unbedingt so ein Bild von idealer, perfekter Gemeinde. Und dann Philadelphia später. Da heißt es auch, du hast eine kleine Kraft. Unser Bild ist so ein bisschen so diese triumphierende Gemeinde, die so irgendwo mitten irgendwo in der Stadt so ein riesen Gemeindegebäude strahlend glänzen nach allen Seiten hin. Überall kommen die Menschen zu diesem Gebäude, weil sie dort Menschen finden, die die Liebe Gottes ausstrahlen und sie wollen gerne dabei sein und mit Anteil haben. Das ist unsere Vorstellung von Gemeinde, ne? Von der perfekten Gemeinde. Für so eine Gemeinde ist Jesus nicht gestorben. Jesus ist für uns gestorben, ganz konkret, für uns Menschen, für unsere Gemeinde hier, für diese sieben Gemeinden, die alle mehr oder weniger ihre Ecken und Kanten haben, die ihre gerissenen Seiten haben, ihre Krankheit, ihre Schwachheit, ihre Armut, ihre Sünde auch. Und das finde ich besonders stark, wenn wir jetzt uns den Brief an die Gemeinde in Sardes angucken. Und der Brief an die Gemeinde in Sardes, da steht drin, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Jesus ist für eine Gemeinde in diese Erde hineingekommen und hat sie erlöst, obwohl er genau wusste, dass sie zu einem Punkt kommen würde, wo er sagen müsste, ihr seid tot. Er hat nicht im Vorhinein gesagt, okay, also Sardes, das ist so eine ganz heftige Gemeinde, die wird später so richtig daneben liegen und richtig tot sein. Nee, mit der fange ich gar nicht erst an. Nein, er fängt an und er macht auch weiter. Er spricht zu dieser Gemeinde. Und jetzt gucken wir uns diesen Text erstmal an, gemeinsam. Dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, Dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wenn ein Mensch stirbt, dann ist das meist eine sehr schwere, traurige Angelegenheit. Wir haben das hier gerade in der Stadt so erlebt und wir haben uns damit auseinandersetzen müssen. Der Tod, ja, was macht den Tod aus? Was macht den Tod so auch so schwer für uns? Wenn ein Mensch stirbt, ein lieber Mensch von uns stirbt, was passiert dann? Das Leben geht aus ihm heraus. Da liegt der Tote und sein Körper ist noch da. Er hat vielleicht eben noch geatmet. Jetzt aber liegt er ganz still da. Was macht das Ganze so schmerzhaft? Das eine ist sicherlich die Endgültigkeit. Der Mensch ist tot und er wird nicht wieder leben. Und das Zweite, warum ist das so schmerzhaft, diese Endgültigkeit? Weil ich keine Gemeinschaft mehr mit diesem Menschen haben kann. Die Gemeinschaft ist unwiederbringlich zerstört. Der Tod beendet jede tiefe, innige Gemeinschaft. So sagen wir, wenn wir hier uns das Eheversprechen geben: Ich will dir treu sein, bis dass der Tod uns scheidet. Der Tod bringt endgültige Scheidung. Und wenn Gott hier seiner Gemeinde sagt, du bist tot, dann ist das ein sehr ernstes Wort. Es spricht über eine zerstörte Gemeinschaft. Und dabei sagt aber Christus seiner Gemeinde: Du hast den Namen, dass du lebst. Man sagt, du bist eine lebendige Gemeinde. Und da liegt sozusagen das ganze Dilemma dieser Gemeinde. Die Beziehung zu Christus ist zerstört. Und doch täuscht sie anderen, vielleicht sogar sich selbst, ein solches Leben, eine lebendige Beziehung vor. Es gibt kaum etwas, was Jesus heftiger gegeißelt hat, wo er heftiger gegen vorgegangen ist, als gegen Heuchelei. Jesus will auf keinen Fall, dass wir einhergehen wie Schriftgelehrte und Pharisäer und lange Gebete sprechen, fromme Dienste tun, aber unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zu Jesus ist nicht vorhanden. Und deswegen, er ringt hier um diese Gemeinde. Er will dieser Gemeinde vor Augen führen: Das, was du über dich selbst denkst oder was andere über dich denken, das entspricht nicht der Wahrheit. Dafür sind diese sieben Sendschreiben da. Sie sind Worte Gottes an jede einzelne Gemeinde. Sie sind nicht Äußerungen eines Johannes, der sich jetzt mal überlegt, ja, was kann ich mal jeder einzelnen Gemeinde mal so sagen, auf den Weg geben. Nein, Gott blickt hier hinein. Wir haben letztes Mal gesehen, er erforscht die Gemeinden. Er erkennt, was in ihrem Herzen ist. Und das gilt nicht nur für die Gemeinden, sondern es gilt auch für jeden Einzelnen von uns. Gott guckt in dein Herz und er prüft dich. Und er sagt auch zu dir, prüfe dich selbst. Paulus sagt zu den Korinthern, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Und so sind diese Worte hier, gerade auch an Sardes, eine harte Prüfung für uns, wo wir uns selber sagen müssen, ja, ich sehe mich gerne als jemand, der lebendig ist, der eine lebendige Beziehung zu Gott hat. Ich sehe mich gerne als jemand, der Jesus nachfolgt, der konsequent Jesus nachfolgt. Aber bin ich das wirklich? Ist es wirklich so? Oder habe ich nur den Namen, dass ich lebe und in Wirklichkeit ist meine Beziehung, ist mein Leben mit Jesus tot? Wie kommt es dazu, dass ein Mensch stirbt? Ich meine jetzt nicht ein Mensch, der, ja, das wissen wir alle, es gibt verschiedene Arten zu sterben, aber wie kommt es, dass ein Mensch in den Augen Gottes stirbt? Es geht hier um ein geistliches Sterben. Wie kommt das? Und da ist der klare, entscheidende Punkt eigentlich ganz deutlich zu sehen, wenn wir Jakobus uns angucken. Ich schlag mal den Jakobusbrief auf, so ein bisschen weiter davor. Jakobus Kapitel 1. Und Jakobus sagt eigentlich das, was wir auch in der Geschichte vom Sündenfall lesen und was wir in vielen Geschichten als Beispiel lesen, verdeutlicht Jakobus hier ganz allgemein. Und er sagt, Moment, Jakobus 1, Vers, mal gucken, da. Vers 13 geht's mal los. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und dazu sagt Jakobus noch einmal ganz deutlich, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Wie kommt es zu dem Tod? Die Bibel sagt ganz klar, die Sünde ist es, die uns in den Tod führt. Und Jakobus dröselt das alles auch nochmal auf. Er sagt, womit fängt es an? Es fängt mit der Begierde an. Die Begierde ist da. Sie wird geweckt durch Versuchung. Im Garten Eden ist es die Schlange, die mit einer Lüge anfängt, die Dinge anders darzustellen, sodass eine Begierde erwacht. Und hier steht, wir haben diese Begierden. Und was führt zur Sünde ist, wenn wir von unserer Begierde fortgezogen werden. Und dann gebiert die Begierde, wenn sie empfangen hat, die Sünde. Das ist ein Bild hier. Die Begierde als eine Frau, die einen Mann zieht und so vereinnahmt hat, dass er sich ihr ganz hingibt und daraus entsteht ein Kind, die Sünde. Begierden reißen und zerren in uns, an uns. Die Frage ist immer wieder, was machen wir mit den Begierden, die in uns sind, die geweckt werden, ständig immer wieder geweckt werden durch Versuchung von außen. Was machen wir mit diesen Begierden? Paulus sagt, wir sollen unsere Begierden kreuzigen. Wir sollen ganz radikal mit diesen Begierden sein, weil sie nämlich genau das tun. Sie führen uns in den Tod hinein. Sie bringen uns dazu, in die Sünde hineinzufallen und führen uns in ein Sterben hinein. Und Jesus sagt das hier seiner Gemeinde. Er sagt das nicht irgendwie Ungläubigen. Er sagt es seiner Gemeinde. Wir werden noch genauer dazu kommen. Ich bin der tiefen Überzeugung, wenn Jesus uns erlöst, errettet hat, dann hat er uns ganz erlöst und dann lässt er uns auch nicht wieder los. Aber doch halte ich fest, auch mit Johannes hier in der Offenbarung halte ich fest, es gibt aber die Tatsache, dass ich als Gläubiger in einen Prozess des Sterbens hineinkomme, einen unguten Prozess des Sterbens, wo ich mich der Sünde mit der Begierde hingebe, sündige, in der Sünde lebe, wandle und die Sünde vollendet wird in einem Tod. Und was ist diese Vollendung der Sünde? Wenn man die Sündenfallgeschichte ansieht, dann merkt man das. Was ist die Vollendung der Sünde? Die Vollendung der Sünde ist nicht unbedingt die Tat, sondern ist die Frage, wie gehe ich dann mit der Sünde um? Adam und Eva verstecken sich und als Gott sie ruft, haben sie sich Feigenblätter vorgemacht und zeigen mit dem Finger auf den anderen, auf den Nächsten, Adam sogar auf Gott selbst. Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir die Frucht gegeben. Du bist letztendlich schuld. Die Vollendung der Sünde und das Zerstören der Beziehung ist dann vollendet, nicht wenn ich sündige, sondern wenn ich nicht bereit bin, umzukehren. Wenn ich nicht bereit bin, meine Schuld einzugestehen. So geht es uns auch in unseren menschlichen Beziehungen. Eine Freundschaft, eine Liebesbeziehung, eine Ehe. Wenn Sünde hineinkommt, ist das eine schwere Belastungsprobe für unsere Beziehung. Aber wir haben das große Geschenk der Vergebung, der Gnade, der Barmherzigkeit. Und wenn wir das in unseren Ehen, in unseren Freundschaften anwenden, unsere Schuld bekennen und einander vergeben, dann werden Beziehungen wiederhergestellt, erneuert. Sie sterben nicht ab. Wenn es aber nicht passiert, dann sterben sie ab. Das ist der Grund, warum Menschen mehr und mehr diese Beziehung, diese lebenslangen Beziehungen nicht mehr erhalten können, warum mehr und mehr Ehen scheitern, warum überhaupt das Problem einer Beziehungsstörung oder Beziehungslosigkeit in unserer Gesellschaft um sich greift. Weil wir dieses Fundament nicht mehr haben, der Vergebung. Das Fundament auch der Sünden, des Sündenbekenntnisses, Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis, der Demut voreinander. Okay, also das sagt der Jakobus hier, über den Weg in den Tod hinein. Und man kann das auch bei Sardes sehen. Jesus spricht davon in Vers 4. Du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die besudelten Kleider stehen dafür für Menschen, die sündigen, die Schmutz an ihren Kleidern haben und die sich nicht waschen. Und da ist es tatsächlich dann so, wie Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten sagt, ihr seid getünchte Gräber. Außen ist es schön weiß, innen ist Totenfäule. Da ist der Tod. So, nochmal das vom Anfang gesagt. Jesus, diese Gemeinde, die uns eigentlich ganz furchtbar erscheint, Jesus lässt sie nicht alleine. Jesus ist ihr dennoch treu. Er hält an dieser Gemeinde fest und er begegnet ihr und sagt ihr erstmal ihren Zustand und dann spricht er, wach auf. Und das ist das große Wunder, dass hier eine tote Gemeinde ist und wir aber einen lebendigen Gott haben, den Gott des Lebens, den auferstandenen Christus haben, der den Tod überwunden hat. Er ist mächtig, den Tod zu überwinden. Den Tod in uns, den Tod unter uns. wo wir unfähig sind, einander zu vergeben, wo wir unfähig sind, unsere Schuld einzugestehen, wo wir unfähig sind, irgendwie wahrhaftig zu sein, sondern anderen was vorspielen, was einen frommen Film vorspielen. In diesen Tod hinein ruft Jesus hinein und sagt, wach auf! Wach auf! Das ist der Ruf Gottes, auch in verschiedenen Situationen, die wir kennen aus den Evangelien. Da ist zum Beispiel die Geschichte mit dem 12-jährigen Mädchen von Jairus, wo Jesus sagt, dieses Mädchen ist nicht tot, es schläft nur. Und alle anderen lachen ihn aus, weil sie sagen, ja, wir wissen, dass das Mädchen tot ist. Es ist endgültig, unwiederbringlich. Und Jesus sagt, für mich ist das aber nur ein Schlaf. Die Macht Gottes, dass die Lebenskraft Gottes, die den Tod überwindet, die kann, für die ist dieser Tod nichts Endgültiges, sondern er kann mit seinem Wort, mit seinem Weckruf Menschen aus dem Tod auferwecken, rufen. Aber nicht nur Jesus kann das, sondern wir sehen es auch bei den Aposteln, bei Petrus zum Beispiel oder auch bei Paulus oder bei den Propheten Elia und Elisa. Wir sehen, dass Jesus in den Evangelien die Jünger losgeschickt hat und gesagt hat, verkündet das Evangelium, heilt Kranke und da steht tatsächlich weg Tote auf. Wir haben als Kinder Gottes, als Erlöste, als lebendig gemachte Kinder Gottes, haben wir die Vollmacht und auch den Auftrag, Menschen aus dem Tod aufzuerwecken. Und das Dritte ist, also Jesus Christus selber ist derjenige, der sein Wort spricht und auferweckt aus dem Tod, dann sind wir es aber auch, die wir untereinander Vollmacht durch Gottes Geist haben. Weil wir seinen Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns lebt. Haben wir das begriffen? Die Macht und Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt in uns und wirkt in uns. Und diese Kraft, die soll nicht nur für uns sein, die soll sondern auch für andere um uns herum sein. Mit der sollen wir anderen Leben bringen. Und darüber hinaus gibt es noch etwas Drittes. Der Geist Gottes lebt in mir, ja. Und da, wo ich im Begriff bin zu sterben, da habe ich in mir eine Kraft Gottes, durch die ich sprechen kann und auferstehen kann. Wenn wir Jesus sehen, dann wird bei Jesus immer wieder davon gesprochen, dass er auferweckt worden ist vom Tod, durch Gott den Vater. Es wird auch davon gesprochen, dass der Geist Gottes ihn auferweckt hat von den Toten. Das heißt aber auch, dass er auferstanden ist von den Toten. Und um euch das nochmal klar zu machen, möchte ich mit euch eine Geschichte nochmal genauer angucken, wo diese Auferweckung passiert. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn, die euch allen bekannt ist. Trotzdem lesen wir uns die nochmal gemeinsam durch. Lukas 15. Und in dieser Geschichte steckt so viel Hoffnung, so viel Kraft, so viel Liebe. Der Brief an die Gemeinde Sardes erscheint vielleicht hart, aber er ist im Grunde, drückt dasselbe aus wie diese Geschichte. Jesus ruft denjenigen, der scheinbar ganz tot ist. Und will ihn zum Leben bringen. Lukas Kapitel 15, Vers 11. Jesus sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Der Vorgang, viele von euch kennen die Geschichte, ich erzähle es trotzdem nochmal, für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Und euch andere erinnere ich euch einfach daran. Stellt euch vor, die Situation. Der Sohn geht zu seinem Vater und sagt, Papa, du wirst ja eh bald mal sterben und dann kriege ich ja ein Erbe. Du kannst mir ja auch jetzt geben. Bist ja so gut wie tot. Das sagt er nicht, aber das steckt natürlich hier drin, oder nicht? Wenn ein Vater die Freiheit hat und die Freude hat, sein Erbe schon vor seinem Tod auszuteilen, was eine schöne Sache ist, wenn man nicht auf seinem Geld hockt und denkt so, ah, das horte ich alles, naja, hinterher kriegen sie es dann alle und so, aber solange ich noch lebe, da will ich alles bestimmen und darüber Macht und Gewalt haben. Aber hier ist es der Sohn, der kommt und fordert. Er will, er nimmt. Das ist die Urgeschichte, die Ursünde. Da ist dieser Baum. Eva und Adam, sie nehmen sich einfach. Und auch dieser Sohn, er nimmt sich und sagt, Vater, du bist ja eigentlich sowieso so gut wie tot für mich. Und hier steht dann, er teilte ihnen die Habe. Habe, das Wort heißt Bios, kennen wir alle von Biologie, bedeutet sowas wie Lebensunterhalt oder bedeutet eigentlich Leben. Er teilte ihnen das Leben. Das ist ein schöner Gedanke eigentlich. Das, was er aufgebaut hat, was er an Vermögen angesammelt haben, da hat er ja seine Kraft reingesteckt, sein Leben. Und er teilt ihnen nicht nur irgendwelche Güter jetzt mit, sondern er teilt ihnen das, was ihm wertvoll ist, teilt er ihnen mit, gibt er ihnen. Er gibt seinem Sohn das, was ihm wertvoll ist. Diesem schnöseligen Kerl, der irgendwie schon denkt, ja, Papa ist bald tot, so. Ne? Er gibt ihm sein Leben. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land und dort, ja, reiste weg in ein fernes Land. Und damit ist eigentlich das passiert. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn ist endgültig beendet an dieser Stelle. Der Sohn gibt seinen Abschied und ist weg. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn findet nicht mehr statt. Der Sohn will aus dem Dunstkreis des Vaters weg. Er will sich nichts mehr sagen lassen. Er will nicht mehr Gemeinschaft mit ihm haben. Er will sein, das, was er jetzt hat, so an Vermögen, an Fähigkeiten, an allem, was er so hat, will er selbst irgendwie einsetzen und gucken, was daraus wird. Er will es genießen. Hier steht ja, er vergeudet es verschwenderisch. Nee, und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Wie ist er mit diesem Vermögen umgegangen, was sein Vater ihm geschenkt hat? Er hat das alles für sich verbraucht. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch anderen was abgegeben, das weiß ich nicht. Aber hier steht, er hat alles verzehrt. Er lebte verschwenderisch. Ich kann mir eher vorstellen, dass er wirklich dieses Vermögen für sich eingesetzt hat. Jede Woche ins Kino, schön irgendwie dann hinterher noch ordentlich ausgehen, einen drauf machen. weiß nicht, auch ein paar Mal in Urlaub fahren nochmal. Was man sich noch so alles vorstellen kann. Neues Auto, noch ein Auto, drittes Auto ist auch gut. Viertes auch nicht schlecht. Das wollte ich auch noch immer haben und dies und das. Und dann ist es irgendwann weg. Es ist alle. Es zerrinnt unter den Händen. Wenn wir das, was Gott uns gegeben hat, für uns verwenden und nur für uns einsetzen, ich sage euch, das führt zu dem, was wir hier sehen. Es zerrinnt zwischen den Fingern. Wir sind nur noch auf uns fixiert und unsere Beziehungen untereinander und auch unsere Beziehung zu Gott wird immer schwächer und schwächer. Das ist also ein Teil von dem Ganzen, das nur um sich selbst kreisen und auf sich selbst beziehen und nur das, was ich habe, für mich verwenden. Gut, dann kam die gewaltige Hungersnot über das Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Jetzt ist es so, dass nichts mehr da ist. Und dann ist Mangel da. Wo jemand viel hat und nur für sich verwendet hat, dann ist irgendwann Mangel da. Selbst wenn das Geld noch da sein sollte, irgendwann ist der Mangel da. Da fehlt etwas. Wo es nur um mich geht, da fehlt etwas. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Was tut er in seinem Mangel? Er hängt sich an einen Menschen. Das, was uns Jeremia sagt, verflucht ist derjenige, der sich an einen Menschen hängt, der sich der Menschen vertraut. Gesegnet ist der Mensch, der Gott vertraut. Er tut hier aber genau das. Er in seiner Not sucht da, wo kann ich denn irgendwo Hilfe finden? In meinem Mangel, den ich erlebe, erfahre, spüre. Ich gucke mal, ob dieser Bürger mir helfen kann. Er schickt ihn zu den Schweinen. Und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen. Und niemand gab ihm. Er arbeitet sich da irgendwie in dem ekligsten Dreck. Und trotzdem sind sie irgendwie so, so unbarmherzig mit ihm. Gehen so unbarmherzig mit ihm um. Das ist der Widersacher in dieser Welt. Er benutzt uns. Als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Wir sehen diesen Moment des In-sich-Gehens. Das, was Jesus auch der Gemeinde in Sardes sagt. Der Gemeinde in Sardes sagt er, denke nun daran, wie du empfangen hast. Denk darüber nach, was du empfangen hast, wie du empfangen hast und wie du gehört hast und bewahre es und tue Buße, sagt Christus hier. Und der Sohn, der sitzt da in der Scheiße und er fängt an, genau das zu tun. Er denkt darüber nach. Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Er denkt an die Güte seines Vaters. Das ist das, was ihn hier in diesem Moment beschäftigt. Er sieht seinen Mangel und er denkt daran, ich weiß noch, es gab Menschen, die Mangel hatten früher, genau. Und wie ging es denen? Denen ging es gut, weil sie bei meinem Vater waren. Interessant ist zu sehen, dass hier steht in Vers 17, als er aber in sich ging, sprach er, und hier steht einfach nur sprach in der Elberfelder, es ist eigentlich ein sehr starkes Wort, das sagt, mit Nachdruck. Und darauf möchte ich ein Stück weit hinaus. Wir sehen es in den Psalmen, dass David sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Auch wir selbst haben durch den Heiligen Geist, den Gott uns geschenkt hat in uns, die Fähigkeit unserer Seele zu sagen, guck nicht auf das, was irgendwie, oder lass dich nicht beirren, sondern denk darüber nach, fokussiere dich darauf, was hat der Herr dir Gutes getan. Erinnere dich an das, was Gott getan hat in deinem Leben. Erinnere dich daran, wie Gott ist. Und es ist genau dieser Punkt, der uns zur Buße führt. Uns führt nicht eine Gerichtspredigt zur Buße. Wenn uns jemand sagt, wenn du und dies und das. Auch Christus sagt zu der Gemeinde in Sardes, denke daran, wie du empfangen und wie du gehört hast und tue Buße. Paulus sagt im Römer 2, Vers 4, für alle, die sich notieren wollen, diese Frage müsst ihr immer bejahen? Oder weißt du nicht, dass die Gnade, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr treibt, zur Buße treibt? Das ist mir ein ganz wichtiger Vers. Wir müssen uns klar sein, Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns und möchte uns Leben schenken, echtes, wahres Leben. Hier in der Gemeinde und in deinem persönlichen Leben möchte er dir wahres Leben schenken. Er sehnt sich so sehr danach. Aber was steht dem entgegen? Dem steht meine Bockigkeit entgegen, meine Sündhaftigkeit, dass ich mich nicht bewegen will. Dass ich Gott nicht zutraue, dass sein Weg gut ist. Dass ich Gott nicht vertraue, das alles steht dem entgegen. Ich will meinen eigenen Weg gehen, ich weiß es ja besser. Und Gott sagt, das steht unserer Gemeinschaft im Wege, das macht mich fertig, ich möchte gerne mit dir Gemeinschaft haben. Denk doch daran, was du alles empfangen hast, wie gut es dir ging, wie gut ich bin zu dir, mein Kind. Und genau das tut hier der Sohn. Und er hat ein ganz unvollständiges, unvollkommenes Bild von der Güte Gottes. Aber so ein Fitzel davon hat er erfahren und erkannt. Und an diesem Fitzel hält er sich fest. Und er sagt zu sich selbst, er sagt seiner Seele, ich will mich aufmachen, ich will auferstehen, steht da. Im Urtext steht da das gleiche Wort. Das Wort aufstehen heißt auch auferstehen im Griechischen. Ich will auferstehen. Und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Und diese Geschichte, die Jesus erzählt, die macht mir Hoffnung, die macht mir Mut, dass ich weiß, so mies es in meinem Leben auch aussieht, so finster es in meinem Leben auch aussieht. Es gibt keinen Punkt, wo Gott nicht einen Ausweg hat, wo Gott nicht Kraft hat, mich zu erlösen, wo Gott nicht Kraft hat, mich neu zu beleben, meinen Geist neu zu machen. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Auch in Sardes, an die Gemeinde von Sardes wird von den Kleidern gesprochen, den weißen Kleidern. Der überwindet, wird mit diesen weißen Kleidern angetan. Dieser Sohn hier hat überwunden. Dieser Schnösel. Wenn man genau liest, kann man sogar in Frage stellen, ob seine Buße wirklich so echt und so tief ist. Aber er hat überwunden, er ist aufgestanden, er ist auferstanden. Und Gott rennt ihm entgegen. Umarmt ihn in seinem ganzen Dreck und Schmutz und reinigt ihn, erneuert ihn, gibt ihm ein neues Gewand. Und er freut sich wahnsinnig. Für diese Geschichte gilt genau die gleichen Worte, wie sie in Vers 10 stehen, zu dem Gleichnis von der verlorenen Drachme oder zum verlorenen Schaf. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und hier geht es um Buße. Hier geht es um einen Menschen, der Gott kennt. Hier geht es um uns, Geschwister. Dass wir immer wieder diesen Weg gehen. Dass wir umkehren. Dass wir es nicht dabei belassen. Dass wir nicht einen frommen Schein aufbauen. Ja, ich habe ja noch ganz gut was an Vermögen. Kann ja noch ordentlich Party machen. Hier ist ja noch voll das pralle Leben. Nein, da ist Tod in mir, weil meine Beziehung zu Jesus nicht funktioniert. nicht lebendig ist. Und das Einzige, worin besteht das Überwinden? Das Überwinden besteht darin, dass ich mich an die Güte Gottes erinnere. Alleine daran. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier zusammenkommen, dass wir mittwochs zusammenkommen, dass wir sonntags abends zum Abendmahl zusammenkommen. Wofür ist das Abendmahl da? Das ist die einzige Feier, die wir als Christen eigentlich von Jesus aufgetragen bekommen haben. Zu feiern ist das Abendmahl. Was ist das Abendmahl? Eine Erinnerungsfeier. Und was sagt Petrus? Petrus sagt, im zweiten Petrus steht, Vers 12 von Kapitel 1 im zweiten Petrusbrief. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuerwecken. Das ist unser Dienst hier aneinander, dass wir einander auferwecken. Paulus sagt, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Warum? Weil wir immer wieder neues Leben brauchen. Jeder von uns braucht neues Leben, Erneuerung in seiner Beziehung zu Jesus, zu Christus. Und deswegen sollen wir einander ermutigen, ermahnen, durch Psalmen, durch Lobgesänge, durch sein Wort. Das ist nicht oberfromm, sondern da geht es um das Reale. Klar kann man auch das oberfromm machen und das kann irgendwie so eine aufgesetzte Schiene sein. Nein, darum geht es aber nicht. Hier geht es um Grundsätzliches, Existenzielles, dass wir uns gegenseitig daran erinnern, wie gut Gott ist, was er für uns getan hat. Und darin dürfen wir nicht aufhören. Das ist doch der Geist der Zeit, der immer wieder sagt, oh, haben wir schon gehört, kennen wir schon. Ja, muss man mal anders sehen, von der anderen Seite betrachten, dann ist es interessanter. Nein, wir wollen dabei bleiben. Gut, lesen wir einfach noch zum Schluss hier diesen Brief an Sardes noch einmal. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Das ist auch ein Stück weit. Wenn unsere Beziehung zu Jesus verloren geht, wenn sie stirbt, dann sind wir völlig unwissend, was diese Zeit angeht, in der wir leben. Wir haben überhaupt keine offenen Augen. Wir erkennen nicht, was die Stunde geschlagen hat, wann Jesus wiederkommt. Und das möchte Jesus, dass wir dafür bereit sind, dass wir ein offenes Herz haben, dass wir erkennen, okay, in welcher Zeit leben wir, dass wir uns darauf richtig einstellen und nicht, dass wir überrascht werden. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Schön, wenn du dir vorgenommen hast, wirklich ein reines Leben zu führen. Jesus konsequent nachzufolgen. Geh weiter darin. Jesus lobt das, findet das gut. Auch wenn andere über dich lachen, sogar in der Gemeinde sind vielleicht ein paar Leute, die sagen, die hat es wirklich nicht mehr. Oder der spinnt in seiner Liebe zu Jesus. Nee, lass dich davon nicht abbringen. Jesus lobt das, der findet das gut. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Wie der verlorene Sohn. Und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. In dem Moment, wo der Sohn zurückkehrt und sagt, ich bin nicht mehr dein Sohn, ich bin nicht würdig, Was tut der Vater? Er bekennt sich zu seinem Sohn. Er gibt, steckt dem Ring an den Finger. Er sagt, du bist mein Sohn und du bleibst mein Sohn. Du warst tot, aber du bist lebendig geworden. Das sagt Gott zu uns. Er stellt sich auch zur Gemeinde in Sardes und sagt, du bist tot. Aber ich bin dein Herr und ich möchte, dass du lebst. Wach auf. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus, wir danken dir dafür, dass du der Auferstandene bist, dass du mächtiger bist als der Tod. Herr, und wir begreifen das nicht. Wir erfassen das nur so ein klitzekleines Stückchen, wie der verlorene Sohn nur so ein klitzekleines Stückchen deiner Güte und Gnade erfasst hat. Er sieht gar nicht die Güte und Gnade, die der Vater ihm gegenüber geübt hat, sondern nur das, was die Tagelöhner bekommen haben. Herr, hilf du uns, öffne uns die Augen für all das Gute, was du für uns getan hast, dass du für uns bist, Herr. Jesus, hilf du uns, wo wir schwach sind, wo wir lahm sind, wo wir ja vielleicht sogar schon am Sterben sind in unserer Beziehung zu dir, Jesus. Weck du uns auf und hilf du uns auch einander zu ermutigen, zu erwecken. Und auch uns selbst, dass wir durch die Kraft deines Geistes immer wieder den Weg zu dir zurückfinden, Jesus. Dass wir den Mut gewinnen, zu dir zurückzukehren. Herr, du hast auch gesagt, dass du uns durch deinen Geist an all das erinnern willst, was Jesus gesagt hat. So bitten wir dich, Geist Gottes, dass du uns bewegst, Herr, dass du uns heute bewegst, die kommenden Tage, dass wir nicht müde werden, dass wir nicht absterben und dass wir uns nicht damit zufrieden geben und dass wir nicht auch noch in Heuchelei verfallen, sondern dass wir dich ernsthaft suchen von ganzem Herzen und danken dir und loben dich und preisen dich für deine Güte, für deine Barmherzigkeit, für deine Gnade, für deine Geduld mit uns. Bitten dich, dass du uns Leben schenkst, Herr.